Down, Set, Short.
11. März 2025, Tag 1 der NFL Free Agency liegt hinter uns und wir sprechen drüber. Über die wichtigsten Deals und es gab gestern schon einige, die eingetütet wurden. Und wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mich, Christoph Kröger. Und wir fangen an, oder willst du erstmal generell so deinen Eindruck vom ersten Free Agency Tag äußern?
Eigentlich, also im ersten Moment dachte ich, es ist relativ wenig überraschend. Die Teams, von denen wir erwartet haben, dass sie viel Geld ausgeben, haben viel Geld ausgegeben. Der ein oder andere Move hat man kommen sehen. Ich hatte eine sehr hohe Trefferquote. Ich hatte ja so ein paar Predictions rausgehauen. Ich glaube so 10, 12 irgendwie insgesamt. Und habe schon 4 getroffen, was ja echt selten ist, weil Free Agency ist ja so, also das ist ja wirklich nur Bauchgefühl, vielleicht möglicher Fit irgendwie.
Chance, das heißt schon, ist so ein paar 1 Sachen, zu 32 bei jedem Spieler.
Korrekt.
Theoretisch.
Schon so ein paar Sachen, die man kommen sehen konnte. Aber zum einen kamen die Überraschungen, die großen Überraschungen per Trade und in den Verträgen, die manche dieser Spieler gekriegt haben. Weil da waren ein paar wilde Dinger dabei.
Wir starten mit den Seattle Seahawks. Wir haben ja schon am Wochenende über die Seahawks gesprochen und darüber, dass sie ihren Quarterback Geno Smith getradet haben. Und wir waren uns einig, auch wenn wir inhaltlich ein bisschen auseinandergegangen sind, es hängt jetzt viel davon ab, was man als nächstes macht. Und ich glaube, wir haben beide gesagt, wenn sie jetzt einfach Sam Darnold für 10 Millionen weniger holen, als sie Geno Smith hätten zahlen müssen, dann verändert sich in unseren Augen nicht wahnsinnig viel. Was ist passiert? Die Seahawks haben Quarterback Sam Darnold verpflichtet und auch ungefähr für den Preis, den wir erwartet haben.
Ja, quasi den Baker Mayfield-Vertrag im Endeffekt. 3 Jahre. Es gibt verschiedene Zahlen, die da berichtet wurden. Erst waren es 110,5. Dann Schefter hat dann, glaube ich, auf 100,5 reguliert. In der Range auf jeden Fall. 55 garantiert. Das heißt, ich schätze, wir reden über einen Vertrag, der wahrscheinlich für 2 Jahre legitim ist. Und dann mal gucken, wie das dritte Jahr strukturiert ist. Das ist kein schlimmer Quarterback-Vertrag im Vakuum. Wie gesagt, es ist der Baker-Mayfield-Vertrag im Endeffekt. Und sie kommen da wahrscheinlich auch relativ gut wieder raus. Und ja, er kennt die Offense. Das ist ein Argument, das irgendwo fair ist. Es ist ein easy Fit für diese Offense. Kubiak kennt ihn, der neue Offensive Coordinator. Darnold hat in einer vergleichbaren Offense letztes Jahr gespielt. Er ist natürlich auch jünger als Geno. Das sind alles faire Argumente. Aber wir kommen halt jetzt an den Punkt, genau wie du gesagt hast, den wir am Wochenende diskutiert haben. Weil sie haben jetzt im Endeffekt den schlechteren Übergangs-Quarterback, der ihnen weniger Perspektive gibt, ohne ihren Nummer 1 Receiver, kommen wir gleich dazu, ohne ihren Nummer 3 Receiver. Und ich meine, ich schätze, die O-Line-Investments kommen noch. Wir haben noch ein paar Guards auf dem Markt. Aber wie gut wird diese Line denn dann bitte sein? Und das ist halt letztlich ein Middle-Class-Quarterback-Deal für einen Quarterback, der letztes Jahr in besseren Umständen wie ein Middle-Class-Quarterback gespielt hat. Und das ist als Übergangslösung irgendwie okay. Aber halt die Idee zu sagen, okay, wir lassen Geno gehen, wir zahlen ihm nicht das, was er will, wir traden ihn, wir traden DK Metcalf, weil wir uns neu formieren wollen. Middle-Class-Money für einen Middle-Class-Quarterback zu bezahlen, ist, finde ich, nicht der Weg, um dieses Mittelmaß zu verlassen, sondern es ist halt der Weg, um kompetitiv zu sein. Und dann pickst du eben nicht nächstes Jahr Top 5 oder Top 8, sondern gewinnst deine 7-8 Spiele. Ich bleib da also dabei, was ich am Wochenende gesagt habe. Ich hätte in dem Szenario lieber Geno das Geld gegeben, versucht die O-Line zu fixen, das als meine Übergangslösung genommen für die nächsten 2 bis 3 Jahre und geguckt, ob ich in den Playoffs was reißen kann. Weil das sehe ich halt jetzt in dem Szenario nicht passieren.
Brauche ich nicht zu wiederholen, dass ich da nicht zu 100% mitgehe. Deine Analyse bezüglich Sam Darnold schon. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Beziehungsweise ich würde hinterfragen, mit Blickstand heute auf diese Offense, ja, vielleicht ist die Defense zu gut, um Top 5 zu picken, aber diese Offense wird, so wie sie aktuell dasteht, nicht gut sein.
Nicht mit Sam Darnold. Ja, wie sie aktuell dasteht, ja. Ich meine, meine Vermutung ist,
dass es wird noch was passieren, ja.
Wahrscheinlich noch 2 Starter für die Interior Line holen werden. Draft, vielleicht erste Runde, Free Agency. Die werden sicher auch noch den ein oder anderen Receiver-Move irgendwo machen.
Müssen sie, klar, aber trotzdem.
Aber genau, und es ist halt vor allem, wenn wir diese ganzen Moves jetzt zusammenfassen, in einen Satz im Prinzip. Das ist eine große, große Wette darauf, dass Clint Kubiak diese Offense trägt, und dass John Schneider die Offensive Line reparieren kann. Und in beiden Fällen, würde ich sagen, sind nur ein paar Zweifel angebracht.
Ja, bei Kubek hab ich ein bisschen besseres Gefühl, einfach weil wir zu Beginn der vergangenen Saison bei den Saints gesehen haben, wie es aussehen könnte, wenn A, alles passt und B, die Spielerqualität dann auch vorhanden ist. Die ist dann bei den Saints ja im Laufe der Saison immer weiter auseinandergebrochen. Da habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, aber da sehe ich aktuell die Qualität in dieser Offense nicht, damit das passiert. Und, also, für mich ist es ein komplettes Auf-der-Stelle-Treten von Geno Smith zu Sam Darnold zu gehen, mal die äußeren Umstände außen vor. Ja, du sparst vielleicht 10 Millionen, aber wir kommen ja später noch dazu, was die Jets gemacht haben, die sich auch einen neuen Quarterback für noch mal deutlich weniger Geld geholt haben und einen kürzeren Vertrag.
Wäre das dein Move gewesen? Also, ich meine, wir reden über
das. Für mich wäre genau das der Move gewesen, wenn du dann noch im Draft einen holst, Runde 2 beispielsweise, mit Potenzial.
Ja. Gehe ich an sich mit vom Finanziellen her. Ich verstehe da allerdings den Ansatz zu sagen, Darnold ist halt der deutlich bessere Scheme-Fit. Und Fields ist vielleicht gar kein Scheme-Fit für das, was sie halt machen wollen.
Vielleicht lass uns mal Justin Fields als Spieler aus so ein bisschen ausklammern, sondern eher so ein ihn als Muster nehmen, was den Vertrag und auch die Gesamtqualität angeht. Nicht den Spielstil oder die Spielerrolle.
Also ich sage jetzt mal einen Namen. Jetzt nicht Seahawks-Fans, nicht gleich auf die Barrikaden geht, aber Jimmy Garoppolo. Der hat gestern den neuen Backup-Vertrag bei den Rams unterschrieben. Ich glaube, ein Jahr, maximal 11 Millionen. Den hättest du dir holen können und der wäre ein Scheme-Fit gewesen und der wäre noch günstiger gewesen.
Ja. Das Schöne an Justin Fields ist für mich immer noch, dass du ein geringes Risiko eingehst und trotzdem noch die Hoffnung auf einen Leistungssprung haben kannst. Weil
irgendwo,
er einfach immer noch sehr jung ist
und
Potenzial gezeigt hat. Das hast du bei Jimmy Garoppolo nicht.
Das stimmt. Ich sehe die Hoffnung halt. Also ich war bei Fields schon immer eher auf der skeptischeren Seite und ich sehe jetzt diese große Hoffnung auch nicht mehr. Und wie gesagt, für mich auch nicht der große Fit. Es gibt sie so ein bisschen, aber ich glaube, ein Stück weit ist es auch die Gefahr, dass du dich da als Team dir so ein klein wenig in die Tasche lügst, weil bei Darnold schwingt das ja auch mit. Ne? So ein klein wenig. Ja, der hatte ja jetzt ein gutes Jahr, ne? Vielleicht ist da ja noch mehr drin. Vielleicht kann der für die nächsten 5 Jahre
dann doch mehr
sein.
Der Sprung war ja jetzt schon da. Also,
ja, genau. Aber du
kann
hoffst
noch mal
ja so ein
einer
bisschen,
kommen.
Ja, oder dass allein das Level auch hält, ist, finde ich schon, das würde mich schon überraschen, ehrlich gesagt.
Aber wir haben halt jetzt bei mehreren Quarterbacks erlebt, dass sie nach einigen Ortswechseln und nach einigen Jahren in der NFL dann doch nochmal einen Sprung machen. Geno Smith ist ja eigentlich das Paradebeispiel, der sogar gar nicht mehr in der NFL war zwischenzeitlich, aber Sam Darnold eben auch. Und deswegen finde ich, wenn du so ein finanziell so geringes Risiko eingehst bei Justin Fields, dass man da vielleicht noch insgeheim die Hoffnung haben kann, es aber nicht wehtut, wenn diese Entwicklung ausbleibt. Vor allem, wenn du dann noch in der Runde, in Runde 2 beispielsweise, einen Quarterback mit großem Potenzial, einen rohen Quarterback draftest und ja dann erstmal guckst, was hast du mit Justin Fields. Wenn das nicht das ist, was du dir erhoffst, dann switchst du halt. Deswegen, also für mich ist es ein Auf-der-Stelle-Treten der Seahawks. Aber das war ja nicht der einzige Move, denn wir haben jetzt gerade schon angesprochen, ja, die Offense sieht auf dem Papier aktuell nicht gut genug aus. Sie haben allen voran einen Receiver, einen richtig guten Receiver mit Smith und Jigba, aber der andere Starting-Receiver, DK Metcalf, wurde getradet. Und zwar, das ist wiederum sehr spannend, zu den Pittsburgh Steelers.
Ja, die Stand jetzt, also Dienstag, gleich 10:30, immer noch keinen Quarterback haben. Also, sie haben Justin Fields ja, den wollten sie wohl halten, aber wollten ihm nicht das bezahlen, was die Jets ihm bezahlen. Im Moment haben sie keinen. Das heißt, das ist noch die spannende Frage, wer da überhaupt Quarterback spielen wird. Es ist ein Zweitrunden-Pick, Nummer 52 overall, den die Seahawks bekommen, plus noch ein Late-Round-Pick-Tausch. Ich glaube, den kann man ein bisschen vernachlässigen. Und Metcalf bekommt zwar nicht das warme Wetter, das er angeblich haben wollte. Er bekommt auch nicht den Contender, den er eigentlich haben wollte. Er bekommt auch nicht die stabile Quarterback-Situation, die er angeblich ja gesucht hat. Aber er bekommt das Geld. Neuer Vertrag, 5 Jahre, 150 Millionen Dollar. Damit ist er einer von 6 Receivern aktuell in der NFL mit einem Durchschnittsgehalt von 30 oder mehr Millionen Dollar pro Jahr. Und ich meine, die reine Vertragsverlängerung sind 4 Jahre, 132. Er hat jetzt noch ein Jahr für 18, also rein auf den neuen Deal bezogen. Die 4 Jahre ist er sogar Platz 3 hinter Jefferson und Lamb. Wenn wir den Cap mal mit berücksichtigen und das prozentual rechnen, dann liegt er so bei 11,8%, also das durchschnittliche Jahresgehalt gemessen am Cap. Das ist so die Range, in der sich Ayuk und Amon-Ra St. Brown bewegt haben, als die ihre Verträge unterschrieben haben, was ich dann sogar jetzt gar nicht so absurd finde. Das ist dann schon klar, hinter Jefferson, hinter Lamb, hinter A.J. Brown, was auch richtig ist, weil auf dem Level ist DK Metcalf nicht. Aber er ist ein echter X-Receiver und davon gibt es nicht allzu viele. Einer, der eben Coverages mit diktieren kann, der ist seit 6 Jahren in der NFL, hatte nie unter 900 Receiving Yards, hatte nie unter 5 Touchdowns in einer Saison. Die Frage ist halt jetzt wirklich, wie stellen sich die Steelers ihre Passing Offense vor? Also, wer ist der Quarterback? Wird's Aaron Rodgers? Wird's doch nochmal Russell Wilson und die werfen einfach nur tiefe Bälle? Ist George Pickens überhaupt Teil davon? Oder ist dieser Metcalf-Deal vielleicht auch eine indirekte Trade-Möglichkeit für Pickens, dass sie den vielleicht sogar abgeben wollen? Oder wollen sie es gezielt über diese beiden großen vertikalen Receiver aufbauen? Also da sind echt noch einige Fragen offen und ich schätze, da werden wir die nächsten Tage mehr Klarheit kriegen.
Stand jetzt bin ich da aber relativ positiv, was die Steelers aus- oder angeht. Klar, die Quarterback-Frage ist die alles Entscheidende. Ja. Ich würde es auch begrüßen mit einer Offense mit Pickens und Metcalf. Könnte auch unterhaltsam werden, abseits des Platzes.
Vor allem mit Rodgers, ne? Also Rodgers, Pickens, Metcalf und Mike Tomlin, das ist ja, da muss da eigentlich so ein In-Season-Hard-Knocks, muss da eigentlich sein.
Der muss auf jeden Fall sein. Aber fände ich spannend, wenn diese beiden Ex-Receiver da am Start wären. Aber bei den Steelers müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wo wir uns nicht mehr gedulden müssen, sondern komplett überrascht wurden, ist bei einem Trade. Und zwar haben sich die Washington Commanders einen neuen Offensive Tackle geholt. Und zwar von den Houston Texans. Larry Mitanzel ist ab jetzt in Washington unterwegs.
Ich komme immer noch nicht klar auf den Move. Also ich verstehe nicht ganz, was heißt nicht ganz, ich verstehe nicht, warum Houston das macht. Weil das ist immer noch ein sehr guter Left Tackle. Ja, der hatte nicht seine beste Saison. Wir alle haben die ganzen False-Start-Strafen waren ein Riesenthema. Aber der ist 30, was für einen Tackle ja noch, also quasi Prime ist im Prinzip. Das ist immer noch einer der besten Passblocker in der NFL. Und die Offensive Line ist das, was Houston eigentlich reparieren muss. Nicht die Unit, die sie weiter schwächen sollen, indem sie ihren nach wie vor klar besten Lineman wegtraden. Die Texans sind für mich an sich eigentlich immer noch ein Team, das im Rookie-Vertragsfenster mit Stroud eher auf Siege als auf Draftpicks gucken sollte. Und so haben sie auch die Offseason letztes Jahr ganz klar gespielt. Die Kompensation hier ist ja nicht mal so, dass du sagen kannst, naja, sie kriegen ja wenigstens einen Monster Haul dafür. Es ist ein Dritt- und ein Siebtrunden-Pick dieses Jahr und ein Zweit- und ein Viertrunden-Pick nächstes Jahr. Und sie schicken noch einen Viertrunden-Pick zurück nach Washington. Also im Prinzip zwei Tag, zwei Picks verteilt auf zwei Drafts für deinen besten Lineman, der eigentlich der Anker der Line sein sollte. Tanzel hat auch noch 2 Jahre Vertrag. Also selbst wenn wir sagen, okay, cap-technisch, dann hättest du da entweder ihm eine Verlängerung geben können oder das umstrukturieren können. Das wäre easy machbar gewesen. Der hat ein sehr hohes Base-Salary. Also das wäre kein Problem gewesen. Jetzt machen sie aus einer sowieso schon problematischen Positionsgruppe eine riesige Baustelle in einer Phase, in der ihr Roster-Building ja eigentlich auf Winnow ausgerichtet sein sollte. Und wenn sowas passiert, dann muss man sich fragen, was ist die Information, die wir nicht haben? Also gibt es da ein Locker-Room-Problem? Gibt's da, wollte der vielleicht weg? Ja. Gab's, also da muss es irgendeinen anderen Grund geben. Das ist nicht rein sportlich und Roster-Building-mäßig ist es nicht zu erklären in meinen Augen.
Kann ich nichts hinzufügen. Ich meine, die Texans haben, ich glaube, letztes Jahr ja mit Blake Fisher jemanden gedraftet, relativ früh, auf den man in Zukunft bauen will. Der hat jetzt bislang noch nicht so viel gezeigt, dass man sagen muss, okay, wir können auf Tanzel verzichten, Blake Fisher ist die Antwort. Dementsprechend war ich da doch schon etwas verwundert. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich sehr positiv, was die Commanders angeht.
Ja, die sind all in. Da gibt es keine zwei Fragen. Brandon Coleman jetzt ein bisschen interessante Personalie, weil der sich ja eigentlich als Starter festgespielt hat, hat sich auch gut entwickelt. Mein Tanzel ist ein Upgrade, keine Frage. Ich denke auch nicht, dass Coleman damit automatisch raus ist aus der Starting-Formation. Also vielleicht schieben sie ihn auf Right Tackle. Dann könnte Wiley nach innen rücken. Sam Cosmi fällt ja erstmal aus. Der hat sich ja ganz spät das Kreuzband gerissen. Einer ihrer, oder ihr bester Guard. Vielleicht sehen sie Coleman auch eher als Guard. Das ist auch denkbar. Also ich denke, dass Coleman weiter spielen wird, halt nicht auf Left Tackle. Und ja, also Washington, wie gesagt, definitiv all in. Die haben jetzt für Lattimore getradet, sie haben für Deebo Samuel getradet, sie haben jetzt diesen Trade gemacht, sie haben Bobby Wagner und Zach Ertz gehalten. ich bin gespannt. Da könnte immer noch ein Move kommen für die Defensive Line. Da gibt es noch einige Spieler auf dem Markt, dass sie da vielleicht noch was machen. Aber die
Strategie, da gab es ja schon einen Strategie Move mit Javon Kinlaw.
Das wäre jetzt noch mein nächster Punkt gewesen. Mhm. Das war der erste Vertrag, bei dem ich checken musste, ob es A, der richtige Spieler ist und B, der richtige Ian Rappaport-Account, der das vermeldet. 3 Jahre, 45 Millionen Dollar, ja. 30 Millionen garantiert für einen, also, soliden Rotational Interior Lineman, der
und
eigentlich eher so eine
First-Round
und solide ist schon am oberen, genau, ja. am oberen Bereich seiner Bewertung. Der war letztes Jahr okay bei den Jets in einer bisschen größeren Rolle. Also ich dachte, also, dass der sowas wie 2 Jahre 20 unterschreibt, vielleicht.
Das ist,
in der Richtung.
Das ist ein Vertrag auf Höhe von, gut, wir sprechen gleich noch über ein paar Spieler, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die im Vakuum besser sind und er hat einen ähnlichen Vertrag bekommen. Das ist ein größerer Vertrag als Drew Dermon, der beste Center auf dem Markt.
Mhm.
Und noch einige andere. Also ganz weirder Vertrag, habe ich auch überhaupt nicht also, verstanden.
Auch hier wieder, man muss sich dann halt fragen, wie kann das passieren? Adam Peters ist der GM in Washington, der kam aus San Francisco. Der war in San Francisco, als sie Kinlaw gedraftet haben. Insofern ist da eine Connection da. Dan Quinn ist vielleicht der Meinung, er kann das Maximum aus einem ehemaligen First-Round-Pick rausholen. Das ist auch alles okay. Aber dass das der Preis sein soll, den man auf dem Markt dafür ihn zahlt, das halte ich für. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders in der Richtung was für Kinlaw geboten hätte. Und Washington, da hätte ich dann lieber Jonathan Allen einfach behalten, den haben sie entlassen kurz vor Start der Free Agency, dem das Geld gegeben, den happy gemacht und gesagt, dann lass es uns so versuchen.
Ja. Weirder Move, das sehen wir aber schon ja, regelmäßig von Teams, die einfach sehr viel Capspace zur Verfügung haben, dass da dann auch manchmal ein bisschen überbezahlt wird. Stichwort Teams mit sehr viel Capspace. Kommen wir zu den New England Patriots. Ja. Da war einiges los. Das war irgendwo auch zu erwarten, dass die jetzt mit neuem Coach, mit neuem Regime, mit einem Regime, wo wir uns einig waren, die wollen schnellstmöglich zumindest mal kompetitiv sein, dass die investieren. Und das haben sie auch gemacht. Unter anderem in Defensive Tackle und Super Bowl Champion Milton Williams, der einen saftigen Vertrag bekommen hat.
Mhm. Das war auch die spannendste so Geschichte, würde ich sagen, in den ersten Stunden der Free Agency, weil es eigentlich erst relativ schnell hieß, okay, Panthers holen Milton Williams. Dann kamen aber keine Zahlen und es hat länger gedauert und länger gedauert und dann kam irgendwann so die Meldung, ja, das ist in Arbeit, aber noch nicht finalisiert. Dann kam durch, die Patriots machen hier nochmal Angebote, die Cardinals machen hier nochmal Angebote und am Ende sind es halt die Patriots, die, also kein Team hat so viel Capspace auszugeben wie die Patriots. 4 Jahre, 104 Millionen Dollar bezahlen sie Milton Williams. Es gab vorher die Berichte, dass die wohl Chris Godwin, der ja für ungefähr 10 Minuten auf dem Markt war, bevor er dann doch in Tampa Bay verlängert hat, dass die Chris Godwin wohl 20 Millionen in Summe mehr geboten haben, als er in Tampa Bay bekommen hat. Also das ist ein Team, wenn irgendwer gestern Spieler überbezahlen konnte und wahrscheinlich auch musste, dann die Patriots. Und das haben sie hier gemacht, weil 26 Millionen Dollar pro Jahr, das sind 6 pro Jahr mehr, als Osa Odighizuwa von den Cowboys letzte Woche bekommen hat, für einen in meinen Augen vergleichbaren Spieler. Also ich finde nicht, dass Milton Williams ein anderes Tier-Spieler ist als Odighizuwa. Und ich kann es komplett verstehen, dass da am Ende die Panthers und die Cardinals ausgestiegen sind, weil das ist halt so sehr, das ist halt so teuer, das machst du eben nur, wenn du in dieser Situation bist, wo die Patriots sind, nämlich du hast sehr, sehr viel Geld und du bist ein schlechtes Team, du musst wahrscheinlich mehr auf den Tisch legen, um Spieler anzuziehen. Das ist ein Move, der die Defense verändern wird. Also wir wissen nicht, wie es gesundheitlich mit Christian Barmore weitergeht, ob der wieder auf 100% kommt. Das ist ja gesundheitlich bei ihm leider so ein bisschen die Frage, wo es da hingeht, wissen wir nicht. Sie haben Devon Godshaw weggetradet zum Start der Free Agency nach New Orleans. Also ne, Defensive Line schon mal angefangen umzubauen. Und es war offensichtlich, dass sie diese erste Free Agency-Welle nutzen wollen, um die Defense so umzubauen, wie Mike Vrabel sich das vorstellt.
Ja, aber das war noch lange nicht alles. Vor allem in die Defense hat man investiert und was reingesteckt. Mhm. Nämlich Harold Landry, Ex-Titans Harold Landry, ist jetzt auch bei den Patriots unterwegs. Und da liegen die Verbindungen natürlich auf der Hand.
Ja, ist also eine ganz, ganz alte Geschichte. Neuer Headcoach holt einen Spieler, den er bei seinem letzten Team hatte. Sehen wir eigentlich fast jedes Jahr, zumindest sehr regelmäßig. Edge war ein Need bei den Patriots. Ich meine, Landry ist kein High-End-Sack. Guy, aber halt ein solider Allrounder. Jetzt haben sie Landry und Keon White außen und Milton Williams innen. Der Deal sind 3 Jahre, 43,5 Millionen Dollar, 26 garantiert. Das ist schon ordentlich für Harold Landry. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann den neuen Cap mit einberechne und dann ist so ein 28-jähriger Tier 3 Edge wahrscheinlich. Und es ist grob das, was jetzt so ein Uchenna Nwosu zum Beispiel bei den Seahawks bekommt. Ich glaube, das ist dann, es ist teuer, aber ich glaube, es passt irgendwo gerade noch so für Landry. Und wie du gesagt hast, die Vertrautheit ist natürlich da.
Und der verdient im Jahr weniger als Javon Kinlaw.
Guter Punkt, ja.
Das war einer von denen, wo ich ein Auge drauf hatte, gerade als ich mir hier die Durchschnitts... verdient er weniger übers, doch auch im Average, also auch durchschnittlich. Also, Javon Kinlaw hat den besseren Vertrag bekommen als Harold Landry. Das kann man auch mal so stehen lassen. Wir bleiben in der Patriots Defense, gehen aber in die Secondary und sehen, aha, Carlton Davis ist auch ein weiterer Neuzugang.
Mhm. Auch hier wieder Fehlgeld da. 3 Jahre, 60 Millionen Dollar, 34,5 garantiert. Carlton Davis hat ja vor dem Start der Free Agency gesagt, so letztes Jahr hat er auf Geld verzichtet, ist bei den Lions ein Jahr und so, aber jetzt dieses Jahr wird er nicht auf Geld verzichten und das hat er auch nicht getan. Tougher Man Corner muss hier nur die Nummer 2 sein mit Christian Gonzalez auf der anderen Seite. Das ist potenziell ein richtig, richtig gutes Cornerback-Duo.
Und muss vor allem fit bleiben.
Muss fit bleiben, klar. Das wäre jetzt nicht unbedingt die Prio für mich gewesen, wenn ich auf das Roster-Building der Patriots gucke. Aber der Move für sich betrachtet passt in diese Defense, gibt ihnen mehr Stabilität, wie gesagt, mehr Toughness. Und das war ein Motto gestern, ganz klar. Also Landry ist so ein physischer Allrounder. Milton Williams gibt dir den Pass-Rush. Carlton Davis ist jetzt einfach ein physischer Nummer-2-Corner. Und dann haben sie ja Robert Spillane auch noch geholt für viel Geld. 3 Jahre, 37 Millionen. Ich meine, das ist halt in erster Linie ein Run-Stopping-Linebacker, aber halt auch so ein Downhill-Verteidiger. Und was haben wir immer über die Mike Rabel-Defenses in Tennessee gesagt? Die waren immer physisch, die waren immer tough und das versucht er hier aufzubauen.
Aber auch in die Offense wurde noch ein bisschen was gesteckt und zwar haben sie sich einen neuen O-Liner geholt mit Morgan Moses.
Genau, das waren, also zumindest einen Move jetzt für die Offense noch gemacht. 3 Jahre, 24 Millionen, das ist ihr Starting Right Tackle für nächstes Jahr und das finde ich ist eine gute Lösung. Das ist auch, also gerade wenn wir sehen, was einige der anderen Offensive Linemen so bekommen haben gestern, ist das auch absolut im Rahmen dieser Vertrag. Es ist ein Baseline-Spieler und die Patriots brauchten dringender als jedes andere Team Baseline-Tackle-Play, um mehr Stabilität in die Offense zu bekommen. Das ist jetzt noch nicht fertig repariert, aber sie haben zumindest einen Baseline-Starter bekommen. Unterm Strich, das ist die Free Agency eines Teams, das viele Baustellen hat, viel Geld hat. Ich meine, warum haben Teams Cap Space? Warum haben Teams so absurd viel Cap Space? In der Regel, weil sie nicht genug eigene Spieler haben, die sie bezahlen wollen. Also viel Geld, viel Cap Space heißt in der Regel auch, du hast sehr viele Baustellen, du hast selber nicht sehr viele gute Spieler. Wir sehen sowas ja immer wieder mal. Es waren oft die Jaguars, ehrlicherweise. Ich meine, ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt. Ist gar nicht so lange her, 2022. Jacksonville, finde ich, ist eine ganz gute Parallele. Die haben damals Christian Kirk geholt, Brandon Scherf, Foye Oluokun, Fatu Kasi, Darius Williams. Allein die zusammengenommen für über 200 Millionen Dollar Gesamtvolumen. Ist selten so, dass das wirklich funktioniert, wenn man als Team mit so einer Free Agency das versucht dann zu reparieren. Aus Patriots Sicht glaube ich aber halt der Versuch, vom Liga-Keller ins Mittelfeld zu klettern. Und wenn das klappt und das kann klappen, dann ist es schon ein erster Win.
Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie stark die Patriots investiert haben, also was die Gesamtverträge angeht von den Free Agents dieses Jahr, also Gesamtwert eines Vertrags, haben die Patriots den Nummer 1, Nummer 7, Nummer 20, Nummer 29 und Nummer 33. Also was Gesamtvolumen eines Vertrags angeht, investiert, ausgegeben. Das ist schon heftig. Also das sind, was waren das jetzt, 5 Spieler in den Top 33 Verträgen?
Mhm. Ja, schaut, wenn du jetzt auf Spotrack gehst und 2022 die Free Agency anguckst und dann die Jaguars anguckst, das ist eine ganz ähnliche Aufteilung. Das war ja auch so, Kirk war, glaube ich, Top 4 oder sowas, Scherf war Top 8 und so weiter und so fort. Letztlich, wie gesagt, wenn du den Sprung damit schaffst, dich zu stabilisieren, ins Mittelfeld zu gehen, und das ist dann dein Sprungbrett, um den nächsten Schritt zu machen, ist es okay. Diese Teams, die große Shopping-Touren machen in der Free Agency, also denkt selber drüber nach, wie viele davon haben wirklich funktioniert. Worauf haben wir gesagt, boah, die haben richtig ausgegeben und es war richtig gut. So, das ist halt einfach relativ selten. Jetzt schauen wir mal, ob die Patriots diesen ersten Schritt mit diesen Moves schaffen.
Machen wir weiter mit einer sehr spannenden Verpflichtung in meinen Augen. Denn die LA Rams haben einen neuen Wide Receiver. Niemand Geringeres als Devonta Adams.
Ja, ist echt eine Achterbahnfahrt, wenn man überlegt, dass wir vor zwei Wochen hier noch darüber gesprochen haben, dass Matt Stafford Trade-Angebote einholen darf. Und ich bleibe dabei, dass es ein strategischer Move der Rams war. Aber wenn Stafford gesagt hätte, okay, Leute, hier, ich möchte bitte zu den Raiders und die bieten den Pick, den ihr haben wollt, so, jetzt lasst mich auch gehen. Ja, wahrscheinlich hätten sie es dann auch machen müssen. Stattdessen halten sie Stafford und holen sich das eine Receiver-Upgrade in meinen Augen, das in dieser Free Agency möglich war mit Davante Adams. Ja. Receiver-Markt war ja unheimlich dünn. Für mich gab es drei Receiver, die ich wirklich spannend fand. Marquise Brown, der hat vorzeitig bei den Chiefs unterschrieben. Mhm. Chris Godwin, zum einen hat dann schnell bei den Bucks wieder unterschrieben und wäre jetzt für mich stilistisch dann doch wieder sehr nah auch an Cup dran gewesen. Ja. Und Adams ist halt der dritte. Und Adams, finde ich, ist eine super spannende Ergänzung zu Puka. Das sind zwei Receiver, die die Position auf sehr unterschiedliche Art und Weise spielen. Vertrag sind 2 Jahre, maximal 46 Millionen. Ich habe mir den Vertrag angeguckt. In der Realität kriegt er einen Signing-Bonus über 12 plus 8 Millionen Base-Salary dieses Jahr. Das ist voll garantiert, also diese 20. Und dann ist es eher so mal gucken. Also sein Base-Salary für 2026 sind dann $18 Millionen. Plus er hat einen Roster-Bonus noch für 2026. Aber wenn die Rams sich nach einem Jahr trennen wollen, dann sollte das relativ easy gehen. Das sieht auf einmal wieder wie ein Team aus, das doch All-In geht für nächste Saison.
Ich habe es gesagt. Ich würde es nicht verstehen, warum man jetzt diesen Schritt geht nach der vergangenen Saison. Außer man ist wirklich der Meinung, man hat maßlos overperformed. Und das hat man selbst in unseren Augen nicht unbedingt. Und eigentlich sind wir ja mit unserer analytischen Brille die eher mal eine Overperformance outcallen als Team selber. Das hätte mich wirklich, wirklich überrascht. Und das jetzt, was ich hier bei den Rams sehe, das macht mich leicht euphorisch.
Mhm.
Weil
ich finde auch, also ich finde
Stand auch. Jetzt ist ja Cooper Kupp auch noch vor, also ist ja noch da. Aktuell ist Cooper Kupp der Nummer 3 Receiver. Und das fände ich halt ultra spannend, weil du, wenn du mit Puka und Adams deine Nummer 1, deine Nummer 2 hast, Cooper Kupp ist halt mittlerweile zum Stand seiner Karriere vielleicht keine Nummer 2 mehr, aber ja immer noch ein verlässlicher Nummer 3 Slot Receiver, weißt du, so ein Possession Guy, keine Ahnung, sicheres Target. Wenn die mit den dreien in die Saison gehen, das fände ich nicht so verkehrt. Also ich würde mir das nochmal überlegen mit Cooper Kupp, vielleicht macht man auch da wieder einen Rückzieher.
Ist ja letztlich auch einfach die Frage, was sind halt die Angebote? Ja. Sind sie bereit, ihn auch zu
entlassen?
Ich sag
jetzt schon, der wird nicht getradet.
Es gibt natürlich schon noch Teams, die einen Receiver-Need haben. Also, wenn ich da zum Beispiel an die Patriots denke, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die ja offensichtlich Chris Godwin haben wollten, die dringend eigentlich so einen Baseline-Receiver zumindest bräuchten. Vielleicht machen die noch einen Move. Ich hatte eigentlich Pittsburgh hier auf dem Zettel, aber die haben natürlich Metcalf schon gemacht. Ja, mal gucken.
Einen meiner Lieblingsmoves haben die Arizona Cardinals gemacht, weil auch bei denen war klar, was sie brauchen, nämlich einen Pass-Rusher. Und sie haben einen bekommen, vielleicht den, ja, mit den Besten, der verfügbar war. Josh Sweat geht von den Eagles nach Arizona.
Ja, ist, glaube ich, relativ klar, was hier passiert ist. Wir wussten im Prinzip, es wird wahrscheinlich Sweat oder Milton Williams, zumindest soll es einer der beiden werden. Beide kennen Jonathan Gannon, beide spielen klare Need-Positionen in Arizona. Und Arizona braucht einfach so ein paar Difference-Maker in der Defensive Line, und zwar dringend. Wir wissen, dass sie bei Milton Williams mitgeboten haben. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich verstehe, dass sie da dann finanziell nicht mitgegangen sind, wo die Patriots hingegangen sind. Und der Sweat-Deal sieht ziemlich gut aus auf den ersten Blick. Sind 4 Jahre, $76,4 Millionen, 41 garantiert, also voll im Rahmen für einen, ich würde sagen, High-End-Nummer-2-Edge. Der wird 28 in ein paar Tagen, also ist auch noch nicht so, dass man sagt, ja gut, ne, Prime schon durch, sondern der hat, denke ich, noch 2, 3 gute Jahre. Und es ist ein massives Upgrade zu allem, was sie letztes Jahr hatten. Also ich glaube, das ist kein finaler Fix für diese Defensive Line. Aber wenn man sich jetzt diese Gruppe anguckt, mit Sweat, mit B.J. Ojulari, der zurückkommt von der Verletzung, Darius Robinson, je nachdem, ob sie den mehr innen, mehr außen einplanen, Zaven Collins als so ein Power-Edge-Nummer-2-, Nummer-3-Typ, Baron Browning, den sie noch kurz vor Start der Free Agency gehalten haben, um diese Explosivität zu behalten. Das ist jetzt schon mehr eine Gruppe, mit der man arbeiten kann. Ich denke, Interior Defensive Line, da werden noch Sachen passieren.
Was nicht mehr passiert, ist ein Trade von Myles Garrett. Denn Myles Garrett hat sich fürs Geld entschieden und nicht für sportlichen Ruhm und Ehre. Wobei, den kriegt er auch, keine Sorge. Aber nicht für Siege in der NFL. Denn Myles Garrett bleibt bei den Browns.
Ja, der Wunsch, der groß angekündigte Wunsch, zu einer Franchise zu gehen, wo er Playoff-Runs und Titel gewinnen und so weiter kann. Mhm. Im Prinzip war es am Ende das gleiche wie DK Metcalfs Wunsch, bei einem Contender mit stabiler Quarterback-Situation in schönem Wetter zu spielen. Mhm. Wo man natürlich bei den Pittsburgh Steelers landet, als logische Wahl.
Ja, aber also da finde ich, da muss man schon einen Unterschied machen, weil die Pittsburgh Steelers sind 95% näher dran, Contender zu sein als die Browns.
Ja gut, aber keines der Dinge, die er haben wollte, kriegt er ja da. Also sie sind kein Contender im Moment zumindest.
Warte, sie haben keinen Quarterback. Wenn wir am Anfang der Saison, wenn wir zu Beginn der Saison sprechen, okay, vielleicht nicht im engeren Kreis, aber mit ein bisschen Fantasie vielleicht im erweiterten.
Gut, warmes Wetter und eine stabile Quarterback-Situation.
Naja gut, warte ab, wen die als Quarterback haben. Vielleicht ist das dann stabil.
Da bin ich gespannt.
Beim Wetter habe ich keine Argumente. Da gehe ich mit.
Am
da
Ende
krieg ich nichts beschönigt.
Am Ende ist es halt das Geld. Und ich meine, was man Myles Garrett zugute halten kann, wenn man es will, er hat halt am Ende nicht einfach nur mehr Geld, sondern einen absurden Vertrag unterschrieben. Das sind 4 Jahre Vertragsverlängerung, $160 Millionen, also 40 pro Jahr. Toll. Max Crosby hatten wir ja kurz angesprochen, der die Bestmarke für bestbezahlter Non-Quarterback aufgestellt hatte, ein paar Tage davor. Das sind einfach nochmal 5 pro Jahr mehr. 88,18 vollständig garantiert. Er hat jetzt eine No-Trade-Klausel im Vertrag, witzigerweise. Mhm. Wenn man ihm das zugutehalten will, es ist ein Monstervertrag. Aber ich bin da an sich bei dir. Ich finde es auch so ein bisschen lame. Vor allem mal dieses große emotionale, ich will weg, ich will nicht nur ne, hier Richtung Hall of Fame, sondern ich will Playoff-Spiele, Titel gewinnen. Und dann am Ende halt doch, in Anführungszeichen, einfach nur für mehr Geld bleiben.
Es ist, ja. Das Geld kann nicht das Argument sein. Hört mir auf damit. Der Mann hat laut Spotrac Career Earnings von $124 Millionen. Der könnte jetzt aufhören zu arbeiten und hätte immer noch ein herausragendes Leben. Ich kenne jetzt nicht die Steuersätze in Ohio. Aber es ist, also ich, ja, natürlich verstehe ich, du gewöhnst dich dann vielleicht an einen gewissen Lifestyle, dass da halt eine gewisse Menge an Geld reinkommt. Ja, da kann man sich schwer reinversetzen als Normalsterblicher. Fair enough. Aber deine Career Earnings, das, was du bisher, und das ist ja nur das, was du über deinen Vertrag bekommst, der hat ja auch noch Werbung für zig Unternehmen gemacht und so weiter.
Also er hätte ja auch, man kann ja nicht sagen, das ist ja sonst nicht, Alternative ist null, sondern wenn der jetzt zu, keine Ahnung, den Packers gegangen wäre, hätte er ja auch seine 35 pro Jahr oder so gekriegt.
Eben. Und das, und nochmal, also setzt euch das mal bitte, macht euch das mal bitte klar. Also was hätte der bei einem Contender bekommen? Was hast du eben gesagt?
Also mehr als Crosby. Und Crosby waren ja 35, irgendwas pro Jahr. Also ich schätze so irgendwie der 36, 37 Range.
Und jetzt hat er was, 45?
Jetzt 40 pro Jahr und knappe 90 halt garantiert.
Ah, 40 pro Jahr, okay. Also wir reden hier von einem Unterschied von 3 bis 5 Millionen im Jahr. Bei einem Spieler?
Ja.
Was?
Genau, schätze ich, ja. In der Richtung.
So ungefähr. Plus, minus. Paar Millionchen. Bei einem Spieler, der in seiner bisherigen Footballerkarriere fast $125 Millionen verdient hat. Ich checke es nicht, weil das sind doch dann Peanuts. Das sind doch dann in diesen Größenordnungen Peanuts, in denen man sich bewegt. Ob du die jetzt mehr oder weniger verdienst. Wie kann denn der sportliche Anspruch so gering sein?
Also was ich als Argument sagen würde noch ist, die Browns waren halt schon sehr klar und sehr strikt in dem, wie sie das kommuniziert haben. So, wir traden Myles Garrett nicht, kriegt nicht mal ein Gespräch mit dem Owner, was er ja haben wollte. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sich das verändert hätte, wenn Myles Garrett wirklich gesagt hätte, okay, nö, dann Holdout, ich spiele nicht, tradet mich, ich komme nicht. Wenn es in diese Extreme gegangen wäre, dann hätte sich vielleicht der Standpunkt auch geändert. Aber es kann natürlich schon sein, dass die Browns das auch sehr strikt ihm gegenüber klar gemacht haben. So, so nach dem Motto, es gibt kein Szenario, in dem wir dich traden. Mhm. Und dann diesen Vertrag auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, so, und das sind unsere Worte in Taten. Du gehst hier nicht weg.
Ja, das würde es auf jeden Fall etwas abschwächen. Aber die Gesamtentwicklung, und es ist ja nicht der erste Spieler, bei dem das so ist. Und nur noch mal, um DK Metcalf vielleicht ein bisschen in Schutz zu nehmen, bei dem Mann reden wir nur von Career Earnings in Höhe von knapp über 60 Millionen. Ja, also die Hälfte, weniger als die Hälfte. Ah, das musste aber mal kurz raus. Wir machen weiter. Beziehungsweise, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr groß thematisieren, weil wir haben schon drüber gesprochen, denn Justin Fields ist bei den Jets gelandet.
Genau, ja, auch hier ist es ein Vertrag, aber das heißt auch hier, wir kommen jetzt so langsam in die Verträge, die mich überrascht haben in ihrem Gesamtvolumen. 2 Jahre, 40 Millionen Dollar, 30 garantiert, ist mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, Justin Fields ist so einer für ein Jahr 18 Millionen, ein Jahr 20 maximal. So in der Richtung hätte ich eher Fields eingeordnet. Generell passt er natürlich zur Timeline der Jets mit vielen der Argumenten, die du vorhin schon gesagt hast bei den Seahawks. Die brauchen eine klare Übergangslösung. Justin Fields ist eine klare Übergangslösung. Das ist Bridge Quarterback Money immer noch im unteren Bereich insgesamt. Jo. Ich glaube, er passt so vom Mindset zu dem, was Aaron Glenn da aufbauen will. Das wird eine Run-Heavy-Offense werden. Davon können wir, denke ich, ausgehen. Und der Roster-Building-Fokus wird halt erstmal darauf liegen, die Defensive Line wieder aufzubauen, wahrscheinlich noch in die Offensive Line ein bisschen was zu investieren. Der Deal verhindert absolut nicht, dass die Jets, selbst wenn sie es wollen, in der ersten Runde einen Quarterback draften, was ich nicht glaube, aber es ist damit nicht vom Tisch. Das ist halt eine Übergangslösung für ein Team, das eine Übergangslösung braucht.
Und, ich sag's nochmal, sehr geringes Risiko für mehr Upside, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, mehr Upside als bei vielen Alternativmöglichkeiten. Mhm. Dann sprechen wir noch kurz über die Titans. Die haben sich Dan Moore geholt.
Ja, jetzt kommen diese Verträge. Offensive Lineman halt. Ist jedes Jahr wieder heftig.
Ich hatte gerade noch, ich dachte, ja, ich habe mir doch da im Kopf eine Notiz gemacht. Was war nochmal das Besondere? Aber ich bin in dem Moment nicht drauf gekommen. Der hat abgeräumt.
Ja, 4 Jahre, 82 Millionen, 50 garantiert. Das ist
der drittgrößte Vertrag, der rausgegeben wurde, seit Start der Free Agency.
Ich würde sagen, für einen soliden Tackle. Das ist, nachdem, wie es bisher berichtet ist, ist das mehr als Ronnie Stanley in Baltimore bekommt, weil Ronnie Stanley halt nicht den Markt getestet hat. So ist halt Free Agency, gerade auf diesen Positionen, wo viele Teams suchen, wo es nicht viele Optionen gibt. Dieses Jahr halt auch der Draft jetzt nicht die mega vielen Optionen hat. Und dann so ein solider Baseline-Tackle, der, ich glaube, 26 ist, also noch im besten Footballer-Alter, die werden massiv überbezahlt. Und jetzt die Titans, die haben ja letztes Jahr J.C. Latham gedraftet in der ersten Runde und auf Left-Tackle gespielt. Der war aber auch ein Right-Tackle im College. Ja, der kann jetzt wieder auf seine angestammte Position gehen. Jetzt haben sie zumindest halt 2 Starting-Caliber-Tackles und ich denke, die Line wird damit deutlich stabiler sein. Der Deal sieht absurd aus für diesen Spieler, aber es ist, glaube ich, einfach das, was du bezahlst, wenn du auf dem Markt einen Ende-20-jährigen Starting-Caliber-Tackle kaufen musst.
Und ähnlich viel musst du zahlen, wenn du einen Ende-20-jährigen Starting-Caliber-Guard holen willst. Denn auch Aaron Banks bekommt von den Packers, Offensive Guard Aaron Banks bekommt von den Packers sehr, sehr viel Geld.
Ja, den Move fand ich fast noch wilder. Also 4 Jahre, 77 Millionen Dollar. bei Dan Moore kann man zumindest das Argument noch bringen, Tackle ist wertvoller als Guard. Bei Guard findest du vielleicht eher auch an Tag 2 im Draft einen Starter.
Allerdings, sind ja auch das noch Gap einige Guards geht ja da. Immer weiter zu, habe ich das Gefühl.
Ein bisschen, aber auf Guard sind ja echt auch noch Optionen da. Also das ist so eine der Positionen, die noch gar nicht so extrem weggekauft wurde.
Stimmt, ja.
4 Jahre, 77 Millionen Garantien sind bei ihm, also beziehungsweise die genaue Struktur, da habe ich bisher verschiedene Sachen gesehen und auch noch keine definitive Meldung. Also das muss man ein bisschen abwarten. Aber der Trend, dass Interior Offensive Linemen sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen auf dem Markt, das setzt sich halt auch fort. Und Aaron Banks ist ein Scheme-Fit, aber also der war halt bestenfalls solide in einem Scheme, das seine Linemen tendenziell besser aussehen lässt. Und der hat neben Trent Williams gespielt in San Francisco. Die spannende Frage ist jetzt auch noch, wie die Packers das sortieren. Also sie haben ja Josh Myers auf Center gehen lassen, das war nicht überraschend. Geht jetzt Elgton Jenkins auf Center vielleicht und dann geht Banks auf Guard. Mhm. Aber was machen sie dann mit Jordan Morgan, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gepickt haben? Spielen sie den auf Tackle? Spielt der Right Guard? Also die Line, glaube ich, ist vielleicht auch ein Training-Camp-Thema dann noch.
Aber nicht der einzige Move von den Packers, denn auch Nate Hobbs, Cornerback in Nate Hobbs, bekommt einen, ja, schon saftigen Vertrag in Green Bay.
Ja, 4 Jahre, 48, aber nur 16 garantiert. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wo sie ihn spielen. Also eigentlich eher im Slot zu Hause. Sie haben ja Bullard gedraftet letztes Jahr, der da im Slot eigentlich bei den Packers spielt. Vielleicht sehen sie Hobbs auch outside. Der hat, ich glaube, vor 2 Jahren bei den Raiders auch primär outside gespielt. Vielleicht sehen sie ihn da mehr. Ehrlicherweise auch eine Verpflichtung, bei der ich erstmal sehen muss, wie sie den einplanen. Aber ich glaube, da ist denn die 48 Millionen auch so ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt.
Ich habe gerade die Bears schon mal kurz angesprochen. Stichwort viel Geld für die Interior Offensive Line in die Hand nehmen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass sie auf ihren Guard-Positionen nachgelegt haben, sich verbessert haben. Und jetzt kommt auch noch der passende Center mit dazu, der wahrscheinlich beste Center in dieser Free Agency mit Drew Delman.
Mhm. Ja, klar, der beste Center. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir ja eine durchaus starke Center-Klasse hatten, auch mehrere Rookies, die direkt gestartet haben auf Center, kein guter Draft. Und das spiegelt dieser Vertrag wieder. 3 Jahre, 42 Millionen, 28 garantiert pro Jahr, der Nummer 3 Center-Vertrag jetzt in der NFL. Das ist sehr viel. Wir wussten aber, dass Drew Dorman überbezahlt werden wird, weil er eben der beste Center auf dem Markt ist in einem Jahr, wo der Draft nicht wahnsinnig viel zu bieten hat. Und Dorman wäre nicht für jedes Team ein Fit gewesen. Also Chargers zum Beispiel, die ja auch, die haben dann letztlich ihren Center doch verlängert, aber die theoretisch einen Center gebraucht hätten. Da hätte ich ihn gar nicht gesehen, weil er ist ein Zone-Blocking-Center. Und das ist nicht das, was ein Team wie die Chargers zum Beispiel primär macht. Für die Bears unter Ben Johnson ergibt es absolut Sinn. Da passt er schematisch super rein. Mhm. Jetzt haben wir diese 3 Moves eben gesehen zum Start in die Free Agency. Joe Tooney, Jonah Jackson, Drew Dorman.
Also
komplett andere Interior Offensive Line, komplett anderes Thema. Und ja, also ohne zu sehr zu spoilern, ich vermute, einer von uns beiden wird am Donnerstag Caleb Williams als einen der Gewinner dieser Free Agency haben.
Generell die Bears, weil ich meine, ich bin ja ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, den Fokus auf die Lines zu legen. Ich finde auch letztes Jahr, ich weiß nicht, irgendwo haben wir mal drüber gesprochen, vielleicht war es in einem Q&A, wo wir nochmal darüber gesprochen haben, guck dir an, welche Teams erfolgreich sind, was haben die meisten davon gemeinsam. Eine gute Offensive Line und meistens dazu auch noch eine gute Defensive Line. Und die Bears gehen da strategisch in eine Richtung, mit der ich mich absolut identifizieren kann. Weil sie haben nicht nur in ihre Interior Offensive Line investiert, sondern auch in die Interior Defensive Line mit Dayo Odeyinkbo und Grady Jarrett.
Ja, deswegen sind die Bears für mich ehrlicherweise nicht ganz so ein Gewinner als Gesamtteam, weil ich die Moves schon sehr, sehr teuer fand. Odeyinkbo 3 Jahre, 48, also 16 pro Jahr, 32 garantiert. Das ist viel für einen Edge, den ich tendenziell als Nummer 3 Edge eher bezeichnen
Stimmt,
würde.
Stimmt, Entschuldigung, ich habe ihn gerade mit in die Interior Defensive Line gepackt, mein Fehler.
Stimmt. Edge, genau. Ist halt für mich so ein Baseline-Spieler, großer physischer Edge. Also das ist das, was Dennis Allen auch haben will, kennen wir aus New Orleans. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ideale Szenario für die Bears wäre, dass die an 10 trotzdem den Edge draften und dann eben die Rotation haben. Aber halt, er ist 25, ist ein Floor-Raiser, ist teuer, aber Free Agency ist teuer.
Ja, und vor allem, ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber er ist deutlich günstiger als Josh Sweat oder auch ein Milton Williams. Ich meine, ein anderes Team hat für Javon Kinlaw fast genauso viel getan.
ja, wobei ich sagen würde, also der Josh Sweat-Vergleich tatsächlich ist das, wo ich finde, der Vertrag schlecht aussieht, weil Odeyinkbo ist bei 16 pro Jahr, Josh Sweat ist bei 19. Und da finde ich, ist Josh Sweat schon der klar bessere Spieler. Ja, aber wie gesagt, du zahlst halt für Premium-Positionen, die Mitte 20 sind, die ihren zweiten Vertrag unterschreiben, bezahlst du immer mehr. Ich fand den Grady Jarrett-Vertrag auch viel, viel, viel irritierender. Also den haben die Falcons ja gestern entlassen. Ein paar Stunden später haben die Bears ihn direkt verpflichtet. Für 3 Jahre 43,5 Millionen, 28,5 garantiert. Der hat halt schon abgebaut die letzten Jahre. Also klar, die Falcons haben ihn primär aus Cap-Gründen entlassen, aber Grady Jarrett schon auch die letzten Jahre hat man das Alter dann doch gemerkt. Vielleicht in Chicago mehr als reiner Pass-Rusher in der Mitte, keine Ahnung. Aber das war so ein bisschen Tag 1 der Free Agency für einen gerade entlassenen Spieler. Viel Geld für einen älteren Spieler, der die letzten Jahre ein bisschen auf dem absteigenden Ast war. Hat mich überrascht, dass sie das so als so ein Prio-Move gesehen haben und halt zu dem Preis. Also da finde ich den Odeyinbo-Deal deutlich besser.
Die Tampa Bay Buccaneers waren aktiv. Wir haben ja vorhin schon über Chris Godwin gesprochen, den sie halten. Aber was die Bucks jetzt etwas länger schon nicht mehr hatten, zumindest nicht wie in vergangenen Jahren, einen richtig guten Speedrusher. Sie versuchen, so einen zu finden, indem sie sich niemand Geringeres als Haason Reddick holen.
Ja, stilistisch exakt der Rusher, den sie brauchen. Also die brauchten generell einen zweiten Edge, hatten wir ja auch drüber gesprochen bei den Team-Needs. Und sie brauchten Speed. Sie brauchten Speed von der Edge, von der zweiten Edge-Position. Das wäre für mich ein klares Thema in Runde 1 im Draft gewesen. Könnte es immer noch sein. Reddick ist natürlich keine langfristige Lösung. Der Vertrag ist auch nur ein Jahr, $14 Millionen. 12 garantiert, das heißt, du kannst, also das ändert an sich nichts daran, dass du trotzdem den Edge in Runde 1 nehmen kannst, wenn nicht sogar solltest. Aber gehen wir mal davon aus, dass Reddick bei 100% ist und motiviert ist, dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Move, um eine klare Baustelle für ein Jahr zu besetzen. Der Rest der Bucks Free Agency war im Prinzip das, was wir die letzten Jahre in Tampa Bay immer sehen, nämlich die halten halt einfach ihre eigenen Leute. Lavonte David haben sie gehalten, sie haben Ben Bredesen, ihren Starting Guard, dann kurz vor Start der Free Agency gehalten. Und sie haben Chris Godwin, ich glaube, es war 10 Minuten nach Beginn des Verhandlungsfensters, kam da die Meldung, dass er auch verlängert, 3 Jahre, 66 Millionen, 45 garantiert. Wir hatten auch hier drüber gesprochen, bevor er sich verletzt hat, richtig, richtig gute Saison gespielt. Klar, der muss erst wieder auf 100% kommen nach dieser schweren Knöchelverletzung. Aber das ist das Thema in Tampa Bay die letzten Jahre gewesen. Im Kern halten die ihr Team zusammen. Und jetzt haben sie mit Reddick, ja, ich würde fast sagen, ihre größte Baustelle, wenn nicht die größte, dann eine der größten, adressiert und es gibt ja zumindest auch mal mehr Flexibilität im Draft.
Gehen wir noch mal einige Moves etwas schneller durch, die noch passiert sind in den vergangenen, ja, nicht mal 24 Stunden. Fangen wir an mit einer weiteren Vertragsverlängerung. Die New Orleans Saints halten ihren Top-Pass-Rusher der vergangenen Saison mit Chase Young.
Genau, hat ja eine wirklich gute Saison in New Orleans, ist immer noch vergleichsweise jung. Also passt auch, dass es hier mehrere Jahre sind, 3 Jahre, $51 Millionen, nachdem er ja letztes Jahr einen sehr klaren Prove-It-Deal auch mit Incentives und sowas unterschrieben hat. Ist das jetzt ein legitimer, in Anführungszeichen, legitimer Vertrag? Und gibt den Saints ein bisschen Flexibilität mit ihrem Top-10-Pick, weil mein Defensive Line ist immer noch eine Baustelle, ganz klar. Aber jetzt haben sie ein bisschen mehr Möglichkeiten, wenn sie zum Beispiel da sagen, sie wollen lieber nur offensive Waffen nehmen.
Aber ein günstiger Vertrag ist das auch nicht.
Nee.
Offensive
Waffen.
Aber das
ist in der Range, ja, glaube ich, in der Chase Young in dem Alter auch mit der Position sich, denke ich, realistisch überall bewegt hätte.
Stichwort nicht ganz günstige Verträge. Josh Allen hat einen neuen Rekordvertrag bei den Buffalo Bills unterschrieben.
Genau, 6 Jahre, $330 Millionen. 250 garantiert, neuer Rekordvertrag in puncto Garantien. In der NFL hat noch nie ein Spieler so viel garantiert bekommen. Er ist jetzt auch in der 55 pro Jahr Range, wo ja nur Dak Prescott drüber steht. Und es ist, so wie ich das verstehe, ein komplett neuer Vertrag, der den alten ersetzt. Also Allen hatte ja noch 4 Jahre Restvertrag.
Ich habe jetzt auch keinen kommen sehen, ehrlicherweise.
Nee, also zumindest nicht so. Wenn, dann vielleicht eher eine Verlängerung, irgendwie packt man 2 Jahre dran und Signing-Bonus hoch, keine Ahnung. Aber es ist wohl so, dass diese 4 Jahre komplett gestrichen werden. Das ist mein aktueller Stand. Und mit diesem 6-Jahres-Vertrag ersetzt werden. Und das ist so ein bisschen die Offseason der Bills bisher. Sie haben Khalil Shakir bezahlt, sie haben Greg Rousseau bezahlt, sie haben Terrell Bernard bezahlt. Sie richten sich langfristig aus, eben mit teilweise auch smarten Deals, die sie gemacht haben, bevor manche Spieler halt noch teurer werden. Und das ist letztlich das, was gute Teams machen. Also wir haben vorhin gesagt, warum haben Teams viel Capspace? Ja, wenn sie halt keine eigenen Spieler haben zu bezahlen. Wenn du eigene Spieler hast zu bezahlen, dann ist es immer besser, das zu tun, bevor der Markt dich einholt, gewissermaßen. Stichwort, was die Cowboys halt oft nicht machen. Die Bills machen das hier. Sie haben dazu ein paar kleinere Moves noch gemacht. Michael Hoyt geholt, den großen Edge von den Rams, nachdem sie ja Von Miller entlassen haben. Also das so die beiden parallelen Moves. Und einen Move, den ich nicht so ganz verstanden habe, Josh Palmer.
Ich wollte nämlich gerade sagen, du schwärmst hier und das, was gute Teams machen. Und dann wollte ich nämlich gerade fragen, zahlen gute Teams einem Josh Palmer auch $36 Millionen für 3 Jahre?
Ich würde sagen, nein. Den Move verstehe ich echt nicht so ganz. Vor allem, also, wenn die jetzt einen reinen Speedster geholt hätten, dann hätte ich zumindest gesagt, okay, das ist halt das, was der Offense fehlt. Aber wo ist der vertikale Speed in diesem Receiving Core?
Ja, nicht da, aber dafür hat man einen sehr, sehr teuren Quarterback mit sehr, sehr starkem Arm, der weit werfen kann.
Das ist korrekt. Ja, ist korrekt.
Ach so, ich dachte, du warst noch nicht fertig mit deinem.
Also Palmer ist der eine, ja, an sich eine Offseason, die ich sehr, sehr mochte. Ich mag sie immer noch, die Offseason, aber den Palmer-Move, den verstehe ich nicht.
Ja, also das ist schon ein saftiger Vertrag für einen Receiver wie Josh Palmer. Machen wir weiter mit dem Ex-Team von Josh Palmer, mit den LA Chargers. Die halten ihren Top-Pass-Rusher Khalil Mack und bleiben oder investieren auch noch weiter in die Defense und holen sich Dante Jackson.
Ja, Mack war am Ende günstiger, als ich erwartet habe. Also da hatte ich gedacht, dass das eher so ein Zweijahresvertrag auf dem Markt wird, auch vielleicht sogar über 20 pro Jahr. Es ist ein Jahr 18 Millionen Dollar, also wirklich ein man muss fast sagen, günstiger Deal, nach dem, was Max Crosby und Miles Garrett auf dem Edge-Markt davor gemacht hatten. Chargers hatten ja Joey Bosa entlassen. Das heißt, Edge wäre eine große Baustelle gewesen, wenn sie Mac nicht gehalten hätten. Insofern ergibt es hier Sinn für ein Team, das, glaube ich, unter Harbaugh eben ja gerade keine Übergangsjahre und Rebuild-Jahre und sowas haben will, sondern eben Mac zu halten. Das heißt, du hast diese Position erstmal wieder besetzt, musst da immer noch nachrüsten, klar, für die Zukunft. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Move für die Chargers. Also, ich habe es vorhin schon auch gesagt, sie haben ja auch Bradley Bozeman dann ihren Center noch gehalten. Sie haben letztlich dann da intern einige Moves gemacht, um größere Baustellen zu verhindern. Und Dante Jackson, nicht unbedingt der Corner-Typ, den ich jetzt hier erwartet hatte. Ich hätte gedacht, dass sie mehr auf so einen großen, physischen Outside-Corner gehen. Aber es sind auch nur 2 Jahre 13 Millionen Dollar. Also, das ist vielleicht nicht mal ein Starter, ehrlicherweise, mit dem Geld.
Aber sie haben auch noch einen neuen Running Back geholt. Wahrscheinlich den Top-Running-Back auf dem Markt. Wir haben darüber gesprochen. Dieser Markt ist nicht ganz so lukrativ oder so qualitativ hochwertig wie jetzt vergangenes Jahr. Najee Harris bekommt auch nur in Anführungszeichen einen Einjahresvertrag bei den Chargers.
Ja, über 9,5 Millionen Dollar, was ich dann schon wieder fast in Ordnung finde. Und das sage ich als jemand, der, wenn Najee Harris eigentlich immer seit Draft absolut niedriger war als der Konsens.
Ich muss auch, also da hattest du vollkommen recht. Ich habe gedacht, dass Najee Harris zum Beispiel jemand ist, der ein bisschen überbezahlt wird nach der vergangenen Saison, wo halt diese, ja, natürlich besseren, aber trotzdem die Free Agency Running Backs wirklich einen Riesen-Impact hatten. Dachte ich schon, dass wir da über 10 Millionen kommen, dass da so in die Josh Jacobs Range oder so mit 12 Millionen. Mhm. Aber nein, deutlich weniger. Und wie gesagt, sehr kurz, der Vertrag.
Ja, es ist, denke ich, unterstreicht halt nochmal auch, wie stark diese Running Back-Klasse ist im Draft. Und dass Teams halt da noch viel mehr drauf gucken. Auch also zum Beispiel so ein Team wie die Cowboys, über die sprechen wir jetzt gar nicht groß heute, weil die haben nicht viel gemacht, aber die haben halt Javonte Williams geholt für ein Jahr und wenig Geld. So ein Team guckt halt auf den Draft und die sagen dann, ja, wir wollen natürlich eine gewisse Baseline haben, wenn wir unsere Draft-Szenarien alle schief laufen. Aber eigentlich sehen wir den Draft als unser, da wollen wir hingehen, da wollen wir einen Running Back holen. Und das unterstreicht halt hier dieser Vertrag. Also Najee Harris ist ein Back, der eine große Workload schultern kann, der konstant ist, der für mich kein Difference-Maker ist, aber der dir einen legitim sicheren Starter gibt, der den Ball fangen kann für ein Team, das ja den Ball viel laufen will. Und auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass die Chargers im Draft nachlegen, aber jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr Runde 1, Runde 2.
Ein großer Teil der 49ers-Defense geht geschlossen nach Denver, zu den Broncos. Klingt ein bisschen größer, als es ist, aber gleich zwei Spieler aus dieser Defense, zwei namhafte Spieler wohlgemerkt, sind jetzt bei den Broncos, nämlich einmal Safety Talanoa Hufanga und Linebacker Dre Greenlaw.
Ja, beide natürlich mit Verletzungsvorgeschichten, muss man hier sagen. Das spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn sie fit sind, mag ich diese beiden Moves sehr. Greenlaw sind 3 Jahre, 35 Millionen. Garantien habe ich hier noch keine gesehen. Mit dem Achillessehnenriss und dann ein paar Probleme, die er letztes Jahr hatte. Der hat ja quasi nicht gespielt. 34 Defense-Snaps vergangene Saison. Aber der ist 27, glaube ich. Und darauf zu setzen, dass der mit mehr Abstand zu der Verletzung auch dann wieder eher der Alte sein kann, finde ich eine gute Wette, die man eingehen kann. Und dann eben mit Hufanga haben sie halt wirklich zwei physische Tonesetter gestern geholt. Und das mag ich sehr für diese Defense. Hufanga sind 3 Jahre 45 Millionen maximal. Ich glaube, 20 habe ich garantiert hier gesehen. Auch hier viele Verletzungen die letzten beiden Jahre. Aber das kann halt so ein Game-Wrecker sein, wenn der viel nach vorne Richtung Line of Scrimmage spielen kann. Verletzungssachen, wie gesagt, sowas ist hier mit einkalkuliert. Aber ich mag ihn halt auch für diese Defense sehr, die aggressiv sein will, die Blitzer aus dem zweiten, aus dem dritten Level bringt. Der könnte ein sehr, sehr gutes Signing für Denver. Beide könnten sehr, sehr gute Signings für Denver sein. Und wie du gesagt hast, ja, beide von den Niners. Die Niners sind heute hier kein Thema insgesamt, weil sie auch quasi, also sie haben fast nichts gemacht. Das Bild von diesem Umbruch setzt sich hier halt fort. Die haben ja gestern alleine Javarius Ward, Hufanga, Greenlaw, Aaron Banks, 4 Starter verloren, nachdem sie Deebo Samuel weggetradet haben, nachdem sie Javon Hargrave zum Free Agent gemacht haben. Sie entlassen Kyle Juszczyk, die Meldung kam letzte Nacht noch. Ist schon relativ klar, Ende eines Kapitels, Übergang ist angesagt in San Francisco.
Klär uns mal auf, was bei den Kansas City Chiefs so los war bisher.
Chiefs, für mich so ein bisschen eines der merkwürdigeren Teams bisher. Ich verstehe es nicht so ganz, warum sie Trey Smith unbedingt diesen Top-Guard-Vertrag geben wollen und dafür Joe Tooney abgeben. Sie haben Nick Bolton gehalten, 3 Jahre 45 Millionen, 30 garantiert. Und Nick Bolton ist ein junger Spieler, ist ein guter Downhill-Run-Defender, okay. Er hat für mich kein Skillset, das so einzigartig ist, dass ich ihn auf dem Level bezahlen muss und priorisiere. Da hätte ich auch hier eher das Geld vielleicht woanders reingepackt, vielleicht eher dann noch versucht, Tooney zu halten, um diese Offensive Line zu stabilisieren. Und der Jalen Moore-Deal war eine der größeren Überraschungen zum Start in die Free Agency. Mhm. 2 Jahre, 30 Millionen Dollar, über 20 garantiert. Jalen Moore war der Swing-Tackle der 49ers, also noch ein Ex-49er, hat jetzt über 4 Jahre gut 800 Snaps gespielt, nie mehr als 280 in einer Saison. Soll der jetzt dein Starting-Left-Tackle sein? Ist das jetzt nochmal so ein, ja, mal gucken, was wir kriegen, wie sie es ja im Prinzip schon mit ihren letzten Draft-Picks auf der Position gemacht haben? Ich weiß nicht, so richtig viel kann ich mit dem Move nicht anfangen. Was ich mochte, ist der Einjahresvertrag für Marquise Brown, der wieder so in die Richtung 1 Jahr 7 Millionen, ja, in der Realität gehen wird. Und sie haben noch einen Ex-49er, Elijah Mitchell, geholt. 1 Jahr, maximal 3,5 Millionen Dollar. Ein Running Back mit Speed finde ich generell gut für diese Offense.
Hatten die Lions nicht mal sich den Swing Tackle der Eagles geholt für sehr, sehr viel Geld vor ein paar Jahren? Und das ist auch nicht so aufgegangen?
War das Vaitai?
Ja.
Ich glaube, ja. Er hat am Ende, glaube ich, sogar Guard gespielt dann.
Ja, aber das war doch der Swing-Tackle von denen, ne?
Ich meine, ja. Ich verstehe halt die Herangehensweise bei den Chiefs nicht so ganz mit dieser Tackle-Position, weil sie haben ja, also ich weiß nicht, was sie mit Sua Mataia vorhaben, es gibt Berichte, dass sie den vielleicht auf Guard schieben wollen und dass er da dann spielt. Aber sie haben jetzt die letzten Jahre, fand ich, immer diese halbherzigen Tackle-Moves gemacht. So irgendwie für ein Jahr Übergangslösung, ein Ende Runde 2 draften, DJ Humphries als Free Agent holen, jetzt dieser Moore-Deal. Sie brauchen halt, fand ich, einfach mal einen vernünftigen Move auf Left Tackle. Und das sind alles so, verstehe ich nicht so ganz, wie die Strategie dahinter.
Die Indianapolis Colts haben in ihre Secondary investiert. Und
Die Colts haben was gemacht am ersten Tag der Free Agency.
Ja, das ist schon mal bemerkenswert. Insbesondere, wenn wir über das andere sehr inaktive Team sprechen würden. Aber nee, tun wir ja nicht, weil die Bengals haben mal wieder nicht viel gemacht. Die Colts holen sich einen neuen Safety und einen neuen Cornerback für zusammen 120 Millionen Dollar.
Genau, Cam Bynum kommt von den Vikings, 4 Jahre 60 Millionen. Der, ich würde sagen, zweitbeste Safety auf dem Markt, je nachdem, vielleicht für manche der drittbeste. Deal ist voll okay, ist so eine richtige Allzweckwaffe. Und ich glaube, wenn man eine positive Sache über Lou Anarumo sagen kann, dann, dass er es versteht, diese Art Spieler einzusetzen und die überall im Feld, auf dem Feld und matchup-mäßig super einzusetzen. Und sie haben Javarius Ward als ihren neuen Nummer 1 Corner geholt. 3 Jahre bis zu 60 Millionen Dollar, 35 garantiert. 2 wichtige, wichtige Upgrades für diese Colts Secondary und auch 2 klare Needs, die sie mit, finde ich, wirklich auch passenden Spielern besetzt haben. Sie haben immer noch Baustellen, gerade Offensive Line ist noch ein Thema, aber ich mochte diesen Start in die Free Agency sehr für die Colts, weil Chris Ballard halt endlich mal die Free Agency nicht nur als Chance sieht, seine eigenen Spieler zu halten.
Ja, ich find's gut. Ich find's sehr, sehr gut. Die Detroit Lions waren nicht wahnsinnig aktiv, aber sie hatten ja Carlton Davis auf Corner verloren, haben sich aber dafür im Umkehrschluss einen neuen Corner geholt, und zwar DJ Reed von den Jets.
Genau, ist im Prinzip 1:1 der Ersatz. Wir haben ja gesagt, ein Team, das eine verlässliche, vielseitige High-End-Nummer 2 braucht, das ist DJ Reed. Die Lions passen halt ziemlich gut in diese Beschreibung. Sie verlieren eben Carlton Davis, legen jetzt hier wieder nach, pumpen auch wieder Ressourcen in ihren Cornerback-Room. 3 Jahre, 48 Millionen Dollar. Ich finde, das ist kein Upgrade zu Carlton Davis, aber er gibt dir ein bisschen mehr Vielseitigkeit in seinem Spiel.
Und ich spielt bin aber auch vielleicht vor allem. Also
ja, fair. Er ist die letzten Jahre eigentlich sehr verlässlich in der Hinsicht gewesen. Ich bin gespannt, wie die Aufteilung jetzt aussieht. Ob Terrion Arnold jetzt die Eins sein soll, weil ich DJ Reed jetzt schon, ich sehe DJ Reed halt nicht als Nummer Eins Corner. Das ist für mich eine sehr gute Nummer Zwei, aber eine Nummer Zwei. Carlton Davis war halt die Eins in diesem Scheme, in dieser Defense letztes Jahr, bis er sich verletzt hat. Und da ist dann jetzt die spannende Frage, ob Terrion Arnold diesen Schritt machen kann.
Die Vikings haben vor allem Spieler gehalten. Und zwar zwei wichtige Stützen, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Aaron Jones, den Running Back, und Cornerback Byron Murphy.
Ja, hatten ja sehr, sehr viele Free Agents. Haben also immer noch, da ist gerade in der Defense sehr viele Leute, die Free Agent wurden. Ja. Byron Murphy, 3 Jahre, $66 Millionen. Ich bin bei ihm höher als viele andere. Insofern finde ich das in Ordnung. Vor allem, weil er ein richtig guter Fit für das ist, was Brian Flores letztes Jahr defensiv gemacht hat und doch relativ, also vergleichsweise relativ jung ist. Aaron Jones hatte ich nicht unbedingt erwartet, aber vielleicht hier ein Hinweis darauf, die Vikings haben nicht viel Draftkapital, dass sie dann selbst in einer guten Runningback-Klasse nicht unbedingt einen Runningback irgendwie Top 100 picken wollen und dann lieber Aaron Jones nochmal verlängern. Sie haben 2 externe Moves gemacht, also ja, Rodgers, der Corner, kommt von den Eagles, vielleicht ihre neue Nummer 3, je nachdem, was da noch passiert mit ihren ganzen Free Agents. Die warten ja alle Cornerbacks in Minnesota, waren ja, also alle 3 Starting-Cornerbacks waren Free Agent. Und Ryan Kelly, ex-Colts Center, bei dem ich eigentlich bis zuletzt noch dachte, dass die Colts den doch noch halten, geht nach Minnesota, vielleicht der Tapetenwechsel genau richtig für ihn. Ich sehe ihn so oder so als ein Upgrade für die Vikings.
Damit sind wir bei den Carolina Panthers, die auch vor allem sich ihre Secondary mal genauer angeschaut haben und gesehen haben, na, das war mal nicht so gut, wir brauchen da vielleicht mehr Qualität. Deswegen kommen Trevor Merrick, der Safety und beziehungsweise, ja, habe ich ein bisschen falsch eingeläutet, anmoderiert das Ganze, weil Jesse Horn war ja schon da. Aber den belohnen sie jetzt quasi dafür, dass er da bleibt.
Ja, Merrick mag ich als Fit gerne. Ich hatte in meinen Predictions oder in meinen Tipps für die Free Agency hatte ich Javon Holland zu den Panthers geschrieben. Merrick halt so die Alternative, 3 Jahre, 51 Millionen. Ich finde, das ist ein guter Fit, das passt in die Defense rein. Sollte ihn mehr Stabilität und mehr Flexibilität geben. Und jetzt fängst du halt an, so einen Kern eben aufzubauen. Mit Derrick Brown, mit Merrick und mit JC Horn. Horn ist ein satter Vertrag. 4 Jahre, $100 Millionen, 70 garantiert. Das ist erstmal der neue Top-Corner-Vertrag. Die 70 garantiert für einen Spieler, der halt dann doch viel verpasst hat. Also viel verletzt war die letzten, seine gesamte Karriere bisher. Das ist schon ein Brett, aber auf der anderen Seite, ich finde, es gibt ein Argument dafür zu sagen, ein schlechtes Team sollte nicht seine wenigen guten Spieler gehen lassen, selbst wenn sie vielleicht ein bisschen mehr für die auf den Tisch legen müssen. Und Horn ist einer dieser guten Spieler. Der muss halt fit bleiben, das ist eben klar, aber an sich verstehe ich zumindest die Denkweise dahinter, auch wenn mich der Vertrag schon in der Summe erstmal überrascht hat. Der Rest für die Panthers war so ein bisschen stand im Schatten eben von dem Milton Williams-Move, der dann halt nicht geklappt hat, nachdem es so aussah, als hätten sie ihn schon. Sie haben dann so Spieler für die Tiefe geholt, Bobby Brown, den Ex-Nose-Tackle der Rams geholt, sie haben Tershawn Wharton für überraschend viel Geld geholt, den Ex-Chiefs-Defensive-Tackle, 3 Jahre, über 50, 30 garantiert. Pat Jones als Rotational-Edge-Rusher aus Minnesota auch. Also da haben sie schon einiges an Geld ausgegeben für, in meinen Augen, eher Tier-3-Spieler, aber halt auch ein Team, das ein Stück weit gerade auf der defensiven Seite seinen Floor erstmal wieder aufbauen muss.
Ein Deal, der schon ein paar Tage her ist, ist der von Zach Bourne. Über den haben wir ja viel gesprochen. One-Year-Wonder, wenn man so will, bei den Philadelphia Eagles. Breakout-Season, um es vielleicht positiver zu framen. Und da haben wir uns gefragt, ja, wie sehen den Teams jetzt eigentlich? Also, wer ist da scharf drauf? Wer vertraut dieser Leistungssteigerung auf Inside-Linebacker? Es sind vor allem die Eagles, die darauf vertrauen. Denn Zach Bourne bleibt in Philadelphia.
Ja, genau. Und es ist halt auch das Team, das da am meisten Sinn einfach ergibt. Also bei anderen Teams wäre eben viel mehr diese Frage, naja, funktioniert der bei uns? Und ne, die Eagles können ihn am besten einschätzen. Und sie wissen aber auch, dass er halt echt eine wichtige Rolle in dieser Defense gespielt hat für diese Front von Vic Fangio. Es sind 3 Jahre, $51 Millionen. Damit ist er Platz 4 pro Jahr unter Off-Ball-Linebackern. Also das ist ein ordentliches Investment. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt einfach, also die Eagles sind halt das Team, das ihn kennt. Sie haben den Coach, der weiß, wie er ihn einsetzen muss. Und umgekehrt eben haben sie auch die größte Sicherheit, dass er bei ihnen an das anknüpfen kann, was er letztes Jahr gezeigt hat.
Die Jaguars waren auch aktiv, beziehungsweise haben erstmal Spieler verloren mit Christian Kirk und Evan Engram, aber haben sich dann gleichzeitig auch neue Leute geholt. Klär uns auf.
Genau, der Kirk, die Kirk-Nummer, da war eigentlich erst hier Entlassung aus Cap-Gründen. Also deswegen, der war ein relativ klarer Cut-Kandidat. Mit neuem Regime, das wahrscheinlich sein Receiver-Room anders aufbauen will. Am Ende wird er getradet für einen 7. Runden-Pick 2026. Also ja, maximal wenig. Da ist eher die Frage, wie die Texans, die ihn sich holen, mit dem Vertrag umgehen. Ob die da was machen, um den Cap-Hit dann runterzuschrauben, ob sie ihn vielleicht verlängern. Wenn der fit ist, er hatte einen Schlüsselbeinbruch Ende Oktober, der seine Saison beendet hat. Aber wenn der fit ist, dann ist es im Slot, finde ich, sogar fast ein Upgrade für Houston und gibt ihnen mehr Explosivität, was die Texans da brauchen, weil Tank Dell, keine Ahnung, inwieweit der spielen wird nächstes Jahr. Die Jaguars, die werden sich jetzt da erstmal neu aufstellen müssen. Eben, sie haben Kirk weggetradet, Evan Ingram entlassen. Die erste Receiver-Verpflichtung gestern war Diami Brown für ein Jahr. Ja, okay, also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Und dann war die Offensive Line der Fokus. Sie haben Patrick McCurry geholt von den Ravens, 3 Jahre, 39 Millionen. Der wird einer ihrer Starting Guards sein. Ihr Center Mitch Morse hatte ja seine Karriere beendet. Das heißt, da mussten sie auch was machen. Da haben sie Robert Hainsey geholt von den Bucks. Das heißt, Liam Cohen kennt den auch. 3 Jahre, 21 Millionen Dollar. War letztes Jahr nur Rotational-Spieler gewesen, die beiden Jahre davor Starter. Aber davon ausgehend, dass der die Offense gut kennt, kann das eine Hilfe auch gerade in der Hinsicht, was Protections und was Pre-Snap-Arbeit angeht, für Trevor Lawrence sein.
Und, das ist unsere letzte News, die Raiders halten ja schon einen ihrer wichtiger Rennspieler in der Defense mit Malcolm Kuntz.
Ja, und auch für einen fairen Deal, wie ich finde, ein Jahr 12 Millionen ist der Prove-It-Deal. Patrick Graham bleibt ja als Defensive Coordinator unter Pete Carroll. Also das ergibt, finde ich, für alle Beteiligten Sinn. Er kann sich da ein Jahr beweisen, kann zeigen, dass er diese 23er-Saison, wo ja so sein Breakout zumindest mal sehr gut, sehr stark angedeutet wurde, dass er daran anknüpfen kann und dann nächstes Jahr auf dem Markt abkassieren. Die Raiders haben auch Jeremy Chinn noch geholt. Das ist jetzt Trevon Merrick-Ersatz und so. Ich glaube, ein spannender Box-Safety für Pete Carroll. Also, ja, eigentlich zwei sinnvolle Moves, würde ich sagen. Der große ist natürlich der Geno-Trade, klar.
Das war's dann erstmal mit Tag 1 der Free Agency. Sind auch ein paar weitere Sachen passiert, die wir dann aber spätestens in den Division Previews besprechen werden, wo wir über die einzelnen Teams sprechen und gucken, wer ist da gekommen, wer ist gegangen, wie sieht das Team für die kommende Saison aus. Aber das soll es erstmal gewesen sein. War wirklich schon einiges los. Allerdings sind ja auch noch ein paar spannende Spiele auf dem Markt.
Ja, total. Also die große Frage, würde ich sagen, ist halt schon Aaron Rodgers jetzt.
Ja.
Einfach, weil da auch viel Draft-Thema dranhängt. Weil wenn Rodgers jetzt zu den Steelers geht, dann sind die Giants ja in der Situation, vielleicht holen sie dann Russell Wilson, keine Ahnung. Aber dann müssen sie ja eigentlich fast an 3 einen Quarterback nehmen. Da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Javon Holland ist wahrscheinlich der Spieler, der den größten Vertrag bekommen wird von denen, die noch auf dem Markt sind. Auch hier Washington ist hier ein Team, was hier so im Rennen sein dürfte. Wir haben noch einen.
Die Jeremy Chinn verloren haben, ja.
Klar. Genau, Jeremy Chinn verloren haben. Wir haben noch einen Starting Left Tackle mit Cam Robinson auf dem Markt. Wir haben noch ein paar Guards, Will Fries, Tevin Jenkins. Defensive Line gibt es noch ein bisschen was. Und dann halt die andere, vielleicht größte Personalie, die noch im Raum steht, ist Trey Hendrickson. Natürlich kein Free Agent, aber kriegen wir da den Trade? Wie gehen die Bengals mit der Situation weiter um?
Und Stephon Diggs, nicht zu vergessen. So als
genau, ja, Receiver, die Veteran Receiver, die sind alle noch da. Diggs, ja. Cooper, Hopkins, die sind alle noch da.
Da klären wir euch dann morgen schon wieder auf. Also vor allem, wenn viel passiert, sitzen wir morgen wieder hier. Und die Donnerstagsfolge kommt, wie ihr das gewohnt seid aus den letzten Jahren, am Vormittag beziehungsweise gegen Mittag, dann am Donnerstag, weil in der Nacht auf Donnerstag sicherlich noch Dinge passieren und es wäre Quatsch, dann die Folge schon vorher rauszuhauen und dann die Hälfte nicht mit drin zu haben. Das war's aber erstmal für heute von einem Downset long, very long, auf jeden Fall. Aber so viel Zeit müssen wir uns nehmen. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.